Na, hast du alles im Griff? So fragen mich oft Leute. Und ich muss gestehen, jedes Mal löst diese Frage, also hat die Frage bisher bei mir immer ein bisschen Unbehagen ausgelöst. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich längst die Erfahrung gemacht habe in meinem Leben und es seit 25 Jahren aus der Bibel auch unmissverständlich weiß, dass ich genau genommen für nichts eine Garantie geben kann. Ich kann vieles in meinem Umfeld und in meinem Leben nicht steuern. Hast alles im Griff? Ich habe das nicht im Griff. Ich habe mich mitunter selbst nicht im Griff. Das ist das eine. Zum anderen fange ich bei dieser Frage sofort an zu grübeln, wie ich demjenigen, der mich gerade fragt, sagen kann, warum das für mich aber kein Problem ist, dass ich das nicht im Griff habe. Dass ich deshalb jetzt nicht ungehalten bin, nur weil ich das nicht greifen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich für diese Wirklichkeit, also das so zu schildern, jemals die richtigen Worte gefunden habe. Ich habe aber jetzt in der Vorbereitung für diese Predigt beschlossen, in Zukunft diese Antwort zu geben. Nein, ich habe nicht alles im Griff. Aber ich kenne den, der alles im Griff hat. Und der hat mich im Griff. Das ist viel besser. Mal sehen, wie das dann rüberkommt. Das führt uns aber direkt zu unserem Bibeltext, der heute Grundlage für die Predigt ist. Einer der engsten Freunde von Jesus, Johannes, wurde auf die Insel Patmos verbannt. Die Machthaber des Römischen Reiches haben sich daran gestört, dass er den Kaiser nicht anbetet, sondern Jesus Christus. Und dass er von dem auch überall, wo er auftaucht, immer reden muss. Also muss man ihn mundtot machen. Weg mit ihm. Er ist reif für die Insel. Dort, abgetrennt vom Rest der Welt, an einem Sonntag, an dem die Christen an anderen Orten Gottesdienst feiern und er nicht mitmachen kann, bekommt Johannes dann von Gott plötzlich Dinge gezeigt, die für alle Menschen bis heute unbeschreiblich große Bedeutung haben. Deshalb sollte Johannes das auch aufschreiben und hat es getan. Seitdem gibt es die sogenannte Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Bibel. Eine Offenbarung ist das Erkennbarmachen von Sachverhalten, die man nicht sehen kann, die verborgen sind, versteckt sind. Das Offenlegen von Geheimnissen ist Offenbarung. Johannes hat also einen Blick in Dinge bekommen, auf die wir Menschen keinen Zugriff haben. Und er sollte es für alle festhalten. Der heutige Predigttext stammt aus der Einleitung dieses Buches und beschreibt, wer da eigentlich mit Johannes gesprochen hat, wer ihm das eigentlich gezeigt hat, diese Wirklichkeit hinter dem Weltgeschehen. Wir gucken uns das Ganze an unter dem Titel. Ach, jetzt habe ich das doch noch Ende gut. Nö, dann noch nicht den Titel, dann erst den Text. Kapitel 1, die Verse 9 bis 18 aus der Offenbarung des Johannes lesen wir gemeinsam. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis oder auch Bedrückung, man könnte auch jetzt Verfolgung sagen, und am Reich und an der Geduld in Jesus war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn, also am Sonntag, und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardis und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. und seine Füße wie Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner Hand und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jetzt der Titel. Wem Johannes hier begegnet, der alles im Griff hat. Der alles im Griff hat. Wir gucken uns in 2 Punkten an, was Johannes da so wahrgenommen hat und versucht zu beschreiben. Erstens, Jesus regiert die Welt. Zweitens, Jesus spricht das Machtwort. Jesus regiert die Welt. Dass Jesus bei ihm ist, war für Johannes ja keine neue Information. Das hat ihn sicher auch gehalten in schwierigen Verhältnissen, die er jetzt ja nun erlebte. Die anderen Apostel waren vermutlich zu dieser Zeit schon längst von den Römern erledigt worden oder auch von den Juden. Die einen von denen, die anderen von denen. Aber jetzt erscheint ihm Jesus in einer bisher überhaupt nicht gekannten Wucht. So hat er ihn auch noch nie gesehen. Einmal andeutungsweise auf einem Berg. Und Johannes wusste sofort, wer da vor ihm steht. Aber er beschreibt einfach, was er sieht. Er nennt ihn nicht. Und die Beschreibung ist so, wie sie im Alten Testament gegeben wurde schon. Und wir können kaum ermessen, wie diese Begegnung Johannes ergriffen hat. Da es nicht darum geht, was sie mit ihm gemacht hat, wird das auch nicht weiter beschrieben. Er teilt sie uns mit. Er hört zuerst eine Stimme wie von einem Horn, eine laute Stimme. Jetzt kommt Entscheidendes. Das Horn erschallte auch gerade dann, wenn Gott seinem Volk begegnet. Dann sieht er die 7 Leuchter als Sinnbild für die Gemeinden. Das ist das Erste, was er sieht. Man muss sich das mal vorstellen. Das andere hört er. Das Erste, was er sieht, sind die 7 Gemeinden. Warum denn eigentlich 7? 7 ist die Vollzahl in der Offenbarung. Ich bin ziemlich sicher, dass das für alle Gemeinden stehen soll, die an Jesus glauben, und zwar zu allen Zeiten. Und dann, was sieht er als Nächstes? Mitten unter den Leuchtern, mitten in seiner Gemeinde, Jesus. Er nennt ihn nicht, er beschreibt ihn, wie es im Buch Daniel gesagt wurde, schon Kapitel 7, 13 und 14, wie eines Menschen Sohn. Als der Mensch wurde, nachdem er gestorben war, an der rechten Seite Gottes sitzt, dem Gott das Gericht über die Menschen und alle Macht übertragen hat. Das Gewand und der Gürtel zeigen ihn als Hohenpriester, der zwischen Gott und Menschen vermittelt. Und in dieser herrlichen Erscheinung mit dem hellen Glanz wie die Sonne und der mächtigen Stimme wird klar, mit Jesus steht hier Gott selbst vor Johannes. Die feurigen Augen durchdringen alles. Die sehen alles, auch ins Herz hinein. Mit seinen gehärteten Golderzfüßen kann er alles zertreten, was sich gegen ihn auflehnt. Und dann sieht er die 7 Sterne. Interessant. Man könnte manchmal sagen, Gott hat Humor. Davon gehe ich fest aus, sonst hätten wir auch keinen. Und Gott ist immer unmissverständlich. Der Kaiser ließ sich gerne mit einem Siebengestirn darstellen, als der Herrscher der Welt. Und jetzt sieht Johannes Jesus mit dem Siebengestirn. Tja, der eine ist eine Pappfigur. Der andere hat wirklich alles in der Hand. Er ist Herr über Himmel und Erde. Dieser Kaiser wollte Johannes ja mundtot machen. Deswegen hat er ihn mal weggeschickt. Der sollte nicht mehr sappeln von diesem anderen, von dem König, von dem er behauptet, er würde regieren. Und nun schenkt dieser König Johannes etwas, was seitdem die ganze Welt bewegt hat. Diese Offenbarung. Von dem Kaiser redet heute bei uns keiner mehr. Nur noch so als geschichtliche Figur. Das scharfe, zweischneidige Schwert aus dem Mund symbolisiert sowohl im Buch der Offenbarung als auch zum Beispiel im Hebräerbrief das Wort Gottes, das, was Gott sagt. Damit richtet Gott die Gedanken unseres Herzens und trennt alles ab, was nicht heilig ist, was also nicht mit Gott zusammenpasst. Bisher hatte Johannes Jesus gesehen als den Niedrigen, der Mensch wurde, den man sogar bekämpfen konnte, verspotten konnte, verleugnen konnte, den man auch umbringen konnte. Er hat sich schwach gemacht, hat sein Leben für uns gegeben, um uns Menschen begegnen zu können, ohne uns zu vernichten, um uns retten zu können. Und wir könnten daran verzweifeln, dass Jesus die Weltgeschichte nicht so regiert, dass jetzt einfach alles gut ist. Dass Leid und Tod und Unterdrückung, Ungerechtigkeit und Schmerz sofort aufhören. Und viele sagen, das kann doch gar nicht sein, dass Jesus die Welt regiert. Das kann doch auch nicht sein Wille sein, was hier geschieht. Nein, davon ist hier auch nicht die Rede. Hier ist nur die Rede davon, dass ohne, dass wir es sehen, und jetzt sieht er es einmal, Johannes, und wir können seitdem wissen, dass Jesus am Ende doch die Welt in seiner Hand hat. Dass er doch die Welt regiert. Dass er die Bauklötze schiebt der Weltgeschichte und nicht wir Menschen. Weil wir es nicht sehen, kommen wir Menschen auf die Idee, wir könnten machen, was wir wollen. Hier sieht Johannes den, der wirklich alles im Griff hat. Jesus erscheint als Richter und Herr der Welt, vor dem kein Mensch bestehen kann. Und wo ist dieser Richter eigentlich? Das Erste, was Johannes sieht, sind die 7 goldenen Leuchter, die für die Gemeinden stehen. Jesus befindet sich mitten in seiner Gemeinde. Sie ist das, was man in der Welt sieht von der Regierung Gottes. Sie ist auch die Art und Weise, in der Gott auftaucht in dieser Welt. Das muss man sich mal vorstellen, ihr Lieben. Und wenn wir Gottesdienst feiern, dann machen wir auch das deutlich. Wir treffen uns, weil Jesus unter uns ist. Hier und jetzt. Ob du es glaubst oder nicht. Jesus hat nicht danach gefragt, möchte das irgendjemand hier ernst nehmen? Nein, er hat es Johannes gezeigt, offenbart, was er von sich aus nicht wissen konnte. Er könnte alles ändern, ihr Lieben. Hat er auch schon getan, behaupte ich. Also ich könnte in meinem Leben davon erzählen, auch wenn du sagst, ja, das kann ich dir alles anders erklären. Ja, mach ja sein. Mit dem, was ich dabei erfahren habe, kann ich mir das nicht mehr anders erklären. Man könnte auch auf geschichtliche Ereignisse hinweisen. Zum Beispiel die Wiedervereinigung, von der ich noch als Jugendlicher gelernt habe, das wird nie und nimmer passieren. Da haben die Großmächte gar kein Interesse dran. Plötzlich verspricht sich einer und alles geht seinen Weg und man kann nichts mehr machen. Und die Mächte, die sich dagegen stellen wollen, die schwer bewaffnet diese zigtausenden Demonstranten da abfangen wollen und bereit waren zu schießen. Die hatten Schießbefehl. sagen hinterher, wir waren auf alles vorbereitet. Nur nicht auf Gebete und Kerzen. Tja, Jesus regiert doch die Welt. Nur nicht so, wie wir immer denken. Nur nicht, wie wir das machen würden. Was uns nicht passt, wird kleingehackt. Und wenn du nicht mitmachen willst, dann geh doch nach Hause. So machen wir das. Nichts von, wir lassen anderen Raum, freiwillig und so. Toleranz ist alles ein Geschwafel in unserer Gesellschaft heute. Wo sind wir denn tolerant, wir Menschen? Sobald einer nicht unserer Meinung ist, kriegen wir doch Herzverengung. Und unsere Klage hat bei Gott Platz. Unsere Klage darüber, dass er diese Welt nicht regiert, wie wir es machen würden und wie wir uns das vorstellen würden, das hat seinen Platz. Er gibt seltsamerweise, geheimnisvollerweise und manchmal auch furchtbarerweise dem Bösen Raum in dieser Welt. Davon ist die ganze Bibel voll. Und mitunter an dieser und jener Stelle wird es auch erklärt. Wird auch darauf hingewiesen, dass er diesen Raum lässt. Aber er regiert mit seinem Wort, mit diesem Schwert aus dem Mund. Denn wir kriegen im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, tatsächlich eine Erklärung, warum Gott auch dieser Welt noch kein Ende gesetzt hat. Man muss nur bereit sein, diese Erklärung zu hören, denn sie hat Einfluss auf unser Leben. Von Johannes wird nichts berichtet, doch auf sein Leben hatte es längst diesen Einfluss. Der hat längst sich mit nichts anderem mehr beschäftigt, ihr Lieben. Ich sag's jetzt, wenn du es nicht hören willst, hör lieber die Ohren zu. Warum es diese Welt noch gibt? Der Grund ist, weil noch Zeit ist, umzukehren zu Gott. Gnadenzeit. Er möchte, dass möglichst viele umkehren, deswegen lässt er noch Zeit. 2. Petrus 3 liest es gerne nach. Am Ende der Zeit wird er alle mit seinem Wort richten. Da wird er sogar den Bösen, steht im 1. Thessalonicher Brief, mit dem Hauch seines Mundes vernichten. Ja, der jetzt so tut, als ob er hier alles in der Hand hat. Vor dem wir Angst haben. Und vor seinen Auswirkungen. Jetzt regiert er so, dass wo ein Mensch sich treffen lässt von seinem Wort, im Leben dieses Menschen Neues beginnt. Mitten in dem ganzen Kram hier. Und gegen den ganzen Kram. Und so, dass der ganze Kram dagegen nichts tun kann. Das ist spannend. Es sieht so aus, als ob alles schief geht. Und Gott geht seinen Weg auch mit dir in dieser Welt. Woran auch immer du fast den Verstand verlierst, im Blick auf dein Leben, im Blick auf das Weltgeschehen, es gilt, Jesus regiert die Welt. Deswegen hat Paul Gerhardt einmal gedichtet, ihr wisst ja, ich liebe diese Lieder, ihn lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er, wie es ihm gebühret, mit wunderbarem Rat die Sache hinausgeführet, die dich bekümmert hat. Das sind so alte Worte, weil die sich reimen, so schön zu merken. Ich finde es herrlich, ich muss das immer wieder singen. Sonst verliere ich den Verstand manchmal. Also, wo Jesus ihm schon so begegnet, macht Johannes eine zweite Entdeckung. Jesus spricht das Machtwort. Jetzt fällt Johannes, wo er Jesus so sieht, wie tot zu den Füßen von Jesus. Das haben schon andere vor ihm erlebt. Das haben nur die noch nicht erlebt, die immer behaupten, auch wenn Jesus mal auftauchen würde, dann würde ich auch an ihn glauben. Die haben davon noch keine Ahnung, was dann passiert. Er hat das bei seinen Freunden miterlebt, bei Petrus und wem auch immer. Die alten Propheten haben es erlebt. Wo Gott so auftaucht, dass man weiß, er ist es, fallen die Menschen auf ihre Knie. Weil eigentlich kein Raum mehr für den Menschen ist, der mit Gott so gar nicht zusammenpasst. Wenn der, der alles sieht und ihm ins Herz guckt, der alles weiß und der alles kann, ihn zur Rechenschaft zieht, dann sieht Johannes alt aus. Er ist zu dem Zeitpunkt auch schon alt, aber er würde dann noch älter aussehen. Ein Ausleger hat das treffend mal geschrieben, wo man Jesus wirklich begegnet, da bricht man zusammen. Und wenn das noch nicht geschehen ist, dann hat man es noch vor sich. Und jetzt, wo er so das anerkennt, wer da vor ihm ist und dass er keine Chance hat, erlebt er, was passiert, wenn Jesus einem Menschen begegnet, der seine Schuld zugibt und Gottes Maßstab anerkennt. Er legt ihm die rechte Hand auf die Schulter und spricht: Fürchte dich nicht. Die Hand, mit der er den Himmel ausgebreitet hat über der Welt, mit der er immer wieder in die Weltgeschichte eingreift, die rechte Hand ist die handelnde Hand im hebräischen Verständnis, mit der er manchmal auch in die Welt reingeschlagen hat, wenn wir zum Beispiel an die Sündflut denken. Die legt er auf Johannes, diese rechte Hand, und spricht: Fürchte dich nicht. Noch glauben meine Kinder mir das auch, dass sie sich nicht zu fürchten brauchen, wenn ich das spreche. Es wird nicht in jeder Situation gelten können, leider, dass man keine Furcht haben sollte, nur weil ich da bin. Bei Jesus gilt's, in jeder Lage. Jesus richtet ihn auf und dann sagt er ihm: Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Im Alten Testament: Ich bin, der ich bin. Oder: Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin da. Ich bin für dich da. Ich war tot, sagt er. Ja, weil er für dich und mich gestorben ist. Dieser großartige, unfassbare Herrscher der ganzen Welt hat für dich sein Leben abgegeben. Und dann hat er den Tod besiegt. Und nun ist der Herr über Leben und Tod, über Himmel und Hölle. Und der begegnet uns auch gleich im Abendmahl, wo er uns genau das zusprechen will: Wenn du entdeckst, wenn du das anerkennst, dass das mit deinem Leben nicht passt mir gegenüber, wenn du bereit bist, das, wo es dir klar ist, auch zu benennen oder sonst um Vergebung der Schuld zu bitten, dann bin ich der Erste, der dir sagt: Fürchte dich nicht. Ich habe bereits alles getragen. Es kann gut sein, auch mal mit einem Seelsorger über die eigene Schuld zu sprechen. Manchmal wird man sie nicht los, sonst vielleicht auch im eigenen Leben nicht los, was das Gelebte angeht. Ich kann das Angebot nur machen: Such dir jemanden, dem du vertraust, der auch weiß, dass er dann zusprechen darf, dir ist deine Schuld vergeben, wenn du es glaubst. Ich stehe dafür herzlich gerne jederzeit zur Verfügung. Mit dem Schwert in seinem Mund, mit seinem Wort, bringt Jesus uns eben in Ordnung. Und er sagt: Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Für ihn, für denjenigen, der ihn fürchtet, öffnet sich der Tod als Durchgang in Gottes herrliche Ewigkeit. Und wer das glaubt, der kann jetzt schon befreit leben. Leben heißt ja nicht, möglichst lange in dieser Welt zu existieren, sondern ganz und gar Jesus zu gehören und für ihn zu leben. Jesus ist der, der alles im Griff hat. Er spricht das Machtwort. Wer vor ihm freiwillig auf die Knie geht, braucht sich vor den Mächten der Welt nicht zu beugen. Der muss sich auch in schweren Stunden nicht selbst festhalten, weil Jesus ihn in jeder Lage hält. Der braucht dann auch vor dem Tod nicht mehr in die Knie zu gehen. Und wie wir jetzt, nicht nur in der kommenden Woche, sondern in Zukunft überhaupt, mit dieser Welt und mit ihrem Ergehen und mit unserem Leben und unserem Ergehen umgehen, hängt davon ab, an welchen Gott wir glauben. Hast du alles im Griff? Bist du der hier die Dinge macht und der die Welt regiert? Wir tun ja mitunter so. Nein, ich bin's nicht. Aber ich muss es auch nicht im Griff haben. Ich kenne den, der alles im Griff hat und der mich im Griff hat. Der sein Leben für mich hingegeben hat. Und er spricht das Machtwort. Jetzt schon immer wieder, indem er die Lage auch ändert, in der Menschen stecken. Jetzt schon immer wieder, wenn ich seinen Trost erfahre, weil er mit mir spricht, fürchte dich nicht, ich bin da. Und am Ende der Zeit wird er das Machtwort sprechen und die freisprechen, die ihn anerkannt haben und ihm gefolgt sind, wenn er sein gerechtes Urteil über uns Menschen spricht, der alles im Griff hat. Jesus regiert die Welt und er spricht das Machtwort. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Amen. Das heißt ja, das ist gewiss.